Horst, der Mensch, erzählt wieder von seinem verschlungenen Pfad. Heute geht es um die Szene 40, das Kastel. Seit frühester Kindheit drängt es mich, wie wohl ein jedes Kind, Mobilitätszugewinne zu gewinnen. Die unvernünftige Art der Menschen, sich durch Reisen die Welt untertan machen zu wollen, mit Flugzeugen in möglichst alle Kontinente, in möglichst alle Länder der Welt zu gelangen, ist ein typisches Beispiel dafür, diese Eroberung ausdehnen zu wollen. Und wenn es inzwischen Unternehmen gibt, die sich auf die Entwicklung von Weltraumtourismus spezialisiert haben, ist dies nur ein weiteres Beispiel, wie wir unsere eigene Maßlosigkeit auf Kosten der Natur durchzusetzen versuchen. Es ist der Versuch, über alles hinauszugehen, sich selbst zu transzendieren, ohne jedoch eine Ahnung davon zu haben, was Transzendenz wirklich ist. Der Buddha sagt, das Ende der Welt findest du nirgendwo anders als in eben diesem klafterlangen Körper. Solange wir dies jedoch nicht verstanden haben, solange wir nicht wissen, dass Transzendenz die innere Umwandlung ist, die höchste Form von Transformation, das Erreichen einer neuen Evolutionsstufe von Buddhaschaft, solange suchen wir immer noch weiter draußen, verwechseln räumliche Mobilität mit Raum und Zeit transzendierender Mobilität. Und ebenso ging es mir auch. Mit 3 Jahren schon versuchte ich mit dem Dreirad nach Venezuela zu gelangen, was damals bereits an der ersten Kreuzung misslang. Mit 4 Jahren versuchte ich das Gleiche mit dem VW-Käfer meines Onkels, kam jedoch damit noch weniger weit. Ein Hoftor war im Weg. Mit 7 Jahren eroberte ich mit dem Fahrrad die umliegenden Orte, mit 16 stieg ich aufs Moped um und mit 18 aufs Himbomobil meinen Käfer. Dann jedoch las ich in einer Zeitschrift von einer noch schöneren Dimension der Mobilität. Volkswagen hatte in Zusammenarbeit mit den Westfalia-Werken einen Campingbus auf den Markt gebracht. Aber nicht mehr so ein Selbstbaufahrzeug, mit denen frühe Hippies auf die Straße gingen, sondern etwas, das auch den des handwerklichen Nichtmächtigen, also mich, das diese auch bedienen konnte. Selbstverständlich war das jetzt mein Traum. Das Übernachten im Käfer hatte sich rückentechnisch als äußerst wenig hilfreich herausgestellt. Meine Mutter unterstützte derartige Bestrebungen bei mir. Ob aus eigener Sehnsucht, sie war als Mädchen gern mit dem Fahrrad unterwegs, oder aus Angst um mich, der in dieser Zeit von suizidalen Gedanken geprägt wurde, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall bekam ich von ihrer Seite keinerlei Widerstand. Und ich habe zwar später immer in meinen Erzählungen den Eindruck zu erwecken versucht, dass ich mir all diese Dinge wie meine Campingbusse allein durch meinen Stifografieunterricht finanziert hätte. Allerdings, ein genaues Betrachten der Realität hat mich dahin gebracht, dass diese Schilderungen, die ich immer und immer wieder von mir gab, von einem Großteil selbstidealisierender Wunschgedanken durchdrungen waren. Um es ganz klar zu sagen, ohne die finanzielle Rückendeckung durch meine Mutter wären die Campingbusse des Jahres 1972 nicht möglich gewesen. Und wenn ich eben das Wort Campingbus im Plural verwendet habe, so ist es richtig. Insgesamt 3-mal kaufte ich mit mütterlicher Unterstützung im Jahr 1972 einen Campingbus. Zunächst mal muss gesagt werden, dass so ein Teil, und es ging ja immer mal um neue Teile, recht teuer ist. Damals etwa 15.000 D-Mark, also so viel wie ein Mercedes 200. Leider gab es noch keine alten Fahrzeuge, also kam ich auf die Idee eines relativ neuen Gebrauchtwagen. Also einen leeren VW Bulli, einen Transporter, von einem Werksangehörigen zu kaufen und dann von Westfalia ausbauen zu lassen. Nun gab es damals noch kein Internet, nur Zeitungsanzeigen. Und die waren meist nur regional. Also annoncierte ich, cleveres Kerlchen, in den Braunschweiger Nachrichten, dass ich einen VW-Bus als Jahreswagen kaufen wollte. Die Braunschweiger Nachrichten war die damals meistgelesene Regionalzeitung im Raum Wolfsburg. Dort müsste statistisch die meisten Inhaber von VW-Jahreswagen sitzen. All das hatte ich recherchiert. Zu meiner Überraschung bekam ich nun aber keinen leeren Bulli, sondern einen wirklichen Campingbus angeboten. Nämlich das allererste Fahrzeug, den Prototyp, den Westfalia für VW gebaut hatte. Er war Baujahr 1968 und damals extra für die IAA, die Internationale Automobilausstellung in Frankfurt, und die darauf folgenden Campingmessen gebaut worden. Also das Ausstellungsfahrzeug, mit dem VW erste Kunden für das neue Marktsegment gewinnen wollte. Er war unter anderem mit einem teuren englischen Faltdach, mit Betten darin, Aufpreis 2400 D-Mark versehen. Die von mir eigentlich avisierte Dachvariante Hubdach hätten nur 500 Mark gekostet. Ein Fünftel davon. Also es war schon was Nobles. Nach den Messen hatte dann ein Werksangehöriger dieses Ausstellungsfahrzeug gekauft. Und der bot es nun, nach 3 Jahren und 37.000 Kilometer, wieder an. Es hatte sogar noch das Originalnummernschild, mit dem es auf Messen und in Fachzeitschriften abgebildet war. WOB, W-O-B, für Wolfsburg, und dann Strich VW 68. 1968 war das Baujahr. Mir war es zwar nicht ganz recht, dass das Fahrzeug schon gebraucht war. Ich, der keine Ahnung von Technik hat, fürchtete, ich könnte mir einen verdeckten Mangel eingefangen haben. Tatsächlich habe ich nie wirklich herausgefunden, wie sich das Faltdach sicher arretieren lässt. Aber ich hatte das Fahrzeug ohne dies nur etwa 2 Wochen. Denn da ich gleichzeitig noch in der lokalen Presse annonciert hatte, bekam ich aus Hanau auch noch einen billigen Wagen angeboten, für 2000 Mark. Das war ein selbst umgebauter Ford Transit, also dieses alte Modell, Baujahr 1963, mit einem Mittelmotor, der zwischen Fahrer- und Beifahrersitz war. Auch dieses Fahrzeug besaß ich keinen Monat lang und verbinde es nur noch mit Erinnerung an ein ziemlich missglücktes Liebesabenteuer. Also vergessen wir diese beiden Fahrzeuge ganz schnell wieder. Den alten Ford habe ich über die Frankfurter Rundschau angeboten und mit 500 D-Mark Mehrpreis, also immerhin 25%, weiterverkauft. Der VW-Bus ging mit einem Gewinn von 2000 Mark wieder weg. So waren schon 2500 D-Mark erlöst, was genau dem Preis der Westfalia-Einrichtung entsprach, die ich dafür erwerben wollte. Nun besorgte ich mir erneut einen Jahreswagen in Wolfsburg, diesmal einen nicht eingerichteten leeren VW-Bus, der mit 9000 Kilometer, praktisch neu, 2500 D-Mark unter Neupreis angeboten wurde, für dann 7200 Mark. Und so konnte auch ich diesen Bus dann bei den Westfalia-Werken einrichten lassen und hatte dann für knapp 10.000 D-Mark einen Westfalia-Bus und ich war überglücklich. Es war das Sommersemester 1972 und mein neuer Campingbus diente mir als Wohnung in Frankfurt. Er stand direkt vor dem Uni-Hauptgebäude. Sonntagsabends stellte ich ihn dort ab und wohnte dann bis Donnerstag dort. In den Sommersemesterferien ging es nach Großbritannien, das Land entdecken. Ich fuhr in diesen Ferien insgesamt 8000 Kilometer, kam durch ganz England, Wales und Nordschottland. An der Tür des Fahrzeugs prangte jetzt ein Aufkleber. No Made in Germany. Nomade in Germany. Ich zog als Nomade durch die Gegend. Aus dem Vagabund, der ich als Kind gern sein wollte, war ein moderner Nomade geworden. Sagt ein englisches Sprichwort, My home is my castle, so galt für mich, My home is my car. Und so bekam mein Campingbus seinen Namen, Castle. Das Castle war bei meinen Entdeckungsreisen ebenso dabei wie bei meinem Studium und im Alltag. Es war Platz von sexuellen Begegnungen, von Reisen und von Wochenendtrips. Im Sommer 1973 war es beim ersten gemeinsamen Urlaub mit Eleonore in Skandinavien dabei und bei den Untersuchungen für meine Diplomarbeit. Es wurde für Vereinsausflüge vom Stifo-Verein genutzt und für Touren mit meiner Schwester. Ostern 1976 wurde es sogar für einen Urlaub zu viert genutzt. Eleonore und ich übernachteten im Castle. Meine Mutter war als Babysitterin mitgefahren und schlief mit Kohlrübchen, dem Baby, im Hotel. Es war ein schöner Urlaub an der italienischen und französischen Riviera. Das Castle war bei unserer Hochzeitsreise dabei und es war unser Kinderwagen mit Spiel- und Schlafecke für unsere beiden Töchter. Und auch noch als 1983 mein Sohn zur Welt kam, durfte er dieses zunächst noch nutzen. Allmählich wurde es jedoch im Castle zu eng. Das Bett im Castle war nur 1,20 Meter breit. Üppiger Platz, wenn man allein unterwegs ist und angenehm, wenn man verliebt ist. Viele Reisen unternahm ich Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre dann mit Kohlrübchen, meiner älteren Tochter. Eleonore fuhr nur noch im Sommer mit in Urlaub. Im Frühjahr und im Herbst aber waren Kohlrübchen und ich unterwegs. Und für einen Erwachsenen, ein Kind, war der VW-Bus vom Typ 2 voll ausreichend. So kamen wir in den kleinen Ferien nach Frankreich, Österreich, Italien, in die Schweiz und nach Tschechien, also damals noch die CSSR. 1982 war ich mit Kohlrübchen in München. Wir waren am Tag im Olympiapark gewesen, hatten die Eintrittskarten von Olympiaturm und Olympiabahn und Kohlrübchen wollte solche Dinge sammeln, um zu Hause von ihrem Urlaub zu erzählen. Das war der Anlass, das Fahrtenbuch einzuführen. Ich kaufte Kohlrübchen im Schreibwarenladen ein Heft und Klebstoff. Anschließend saßen wir in einem Lokal, es war der Löwenbräukeller, und begannen das Fahrtenbuch zu führen. Ich schrieb das Datum und den Wochentag auf und Rübchen durfte die Belege des Tages darunter heften. Eintrittskarten, Bierdeckel, Rechnungen von Tanken und vom Essen, eben alle kleinen Trophäen des Tages. Jeden Abend dann wurde das Fahrtenbuch ergänzt und Rübchen nahm dies immer zum Anlass, mir anhand der Belege unsere Reise nachzuerzählen. Und als wir später zu Hause waren, bekamen diese Erzählung noch viele Leute zu hören. Ihre Mutter, die Oma, die Tanten, die Lehrer, die Kindergärtnerin und, und. Aber zunächst waren wir noch unterwegs und sammelten eifrig Belege in Bayern, in Österreich, in Italien und auf der Rückfahrt in der Schweiz. Und auch für den Fall, dass wir uns irgendwo verlieren sollten, gab es einen genauen Plan. Wenn Rübchen entdecken sollte, dass sie mich verloren hat, soll sie ganz in Ruhe überlegen, wo sie mich zuletzt gesehen habe, und genau an diese Stelle zurückgehen und sich dort nicht vom Platz rühren. Ich würde dann einfach die Strecke zurückgehen, die ich zuvor gegangen sei, und so zwangsläufig auf sie stoßen. Das hatten wir so bereits mehrfach abgesprochen und an diesem Tag in München wollte ich es testen. Unter realistischen Bedingungen. Also ohne, dass die kleine Rübe etwas davon wusste. Die stand gerade vor einem Schaufenster mit Spielzeug und war ganz fasziniert. Ich entdeckte auf der anderen Straßenseite eine Wirtschaft und begab mich heimlich dort hinein. Ich saß am Fenster hinter dem Vorhang und beobachtete das Rübchen. Irgendwann drehte sie sich um und wollte mir etwas sagen. Doch ihr Vater war nicht mehr da. Aufgeregt schaute sie sich um, lief ein paar Schritte nach rechts und ein paar nach links, offensichtlich höchst irritiert. Dann blieb sie stehen. Ich konnte sie nachdenken sehen. Anschließend ging sie genau zu dieser Stelle am Schaufenster zurück, wo ich sie verlassen hatte. Und sie stapfte fest mit dem rechten Fuß auf die Stelle. Hier war es, wo ich den Daddy zuletzt sah. Und mit diesem Fuß blieb sie wie angewurzelt stehen. Während sie den linken Fuß nutzte, um sich immer wieder im Kreis zu drehen und in alle Richtungen Ausschau zu halten. Ich bestellte mir in aller Seelenruhe ein großes Bier und verfolgte das Schauspiel. Nach gut einer halben Stunde ging ich zu ihr. Ihre Freude war verständlicherweise groß. Und sie versicherte mir, es genau wie besprochen gemacht zu haben, was ich natürlich wusste. Ich lobte sie über alle Maßen und gestand ihr, dass das ein Test sei. Offensichtlich sei sie verständig und groß genug, dass man sie auch mit ins Ausland nehmen könnte, wo andere Sprachen gesprochen werden. Es bestünde wohl keine Gefahr, wenn sie immer so umsichtig handle. Und ich versprach ihr zur Belohnung und auf den Schreck hin das schönste Abendessen, das sie in München finden könnte. Die 5-D-Mark-Regel sei heute aufgehoben. Diese 5-D-Mark-Regel besagte, dass die beiden Mädchen sich jeder ein Essen bis 5-D-Mark aussuchen können. Oder sich, wenn sie zusammen mit mir unterwegs sind, ein Essen bis 10 Mark teilen dürfen. An diesem Abend wollte Kohlrübchen wieder ins Löwenbräu. Dort hatte sie gesehen, wie jemand ein halbes Hähnchen mit Pommes und Salat bekam. So eins wollte sie auch. Kein Problem, die Vegetarierzeit begann erst im folgenden Jahr. Noch ernährten wir uns konventionell. Es gab auch niemals Probleme hinsichtlich der Orientierung bei Kohlrübchen. Und neben dieser Regel, am letzten Standort zu verharren, gab es noch eine zweite und eine dritte Hilfslinie. Sollte es aus irgendeinem Grund auch nach, wie wir ausgemacht hatten, vielen Stunden keinen Kontakt gegeben haben, so soll sie sich an einen Polizisten wenden und ihm ihren Unterarm zeigen. Dort schrieb ich jeden Morgen mit Kuli den Straßennamen auf, wo das Castle stand. Die Polizei würde ihr dorthin helfen. Außerdem war als Plan C auf ihrem anderen Unterarm auch noch Ellies Telefonnummer in Deutschland angegeben. So, dann erzähle ich noch eine Geschichte mit dem Castle und Kohlrübchen aus dem Jahr 1983. Mein Sohn, der Zorrilla, war damals gerade geboren worden und blieb mit Elli und Steffi zu Hause. Kohlrübchen und ich fuhren mit dem Castle zu Beginn der Osterferien nach München. Dort war das Wetter leider ziemlich schlecht. Also gingen wir zu einer Telefonzelle und riefen die Wettervorhersage an. Das war in der Zeit, bevor es Handys und Internet gab. Es war aber damals nicht nur in München schlechtes Wetter, sondern so ziemlich überall rundum. Lediglich südlich des Alpenhauptkamms sollte es Sonne haben. Also entschieden wir beide, uns nach südlich des Alpenhauptkamms zu begeben. Wir wussten noch nicht, dass dies unsere abenteuerlichste gemeinsame Reise würde. So kamen wir am nächsten Tag nach Rosenthal in Kärnten. In der Tat war das Wetter dort wesentlich besser. Allerdings war es jedoch deutlich teurer, als wir das vom nahen Slowenien her kannten. Also entschlossen wir uns, wir besprachen nämlich immer alles gemeinsam, in dieser Art, ich lege die Vor- und Nachteile der akzeptablen Alternativen dar und Rübchen durfte entscheiden. Und so landeten wir am nächsten Tag bei unserem Lieblingscampingplatz, Camping Smletnik in Dragočina nahe Grani. Dieser Platz war zwar äußerst armselig ausgestattet, auch die Sanitäranlagen waren sehr osteuropäisch, aber es war dort billig. Es lag außerdem direkt am Ufer der Sava, einem langen Fluss. Und es gab eine wunderschöne und äußerst günstige Gaststätte, die Pension Veronika, mit einem ausgezeichneten Speiseangebot. Hier fielen alle Speisen nur unterhalb der 5-Mark-Grenze an. Zum Beispiel das wunderschöne Beefsteak Tartar mit vielen Zwiebeln, Pfeffer und einem Eigelb. Natürlich wurde nicht wirklich in DEMA gezahlt, man nahm dort Dinar, die jugoslawische Währung, die allerdings Opfer einer hohen Inflation geworden war. Tags zuvor an der Grenze löste ich einen Euro-Scheck ein. Die Höchstsumme betrug damals 100.000 Dinar. Es gab allerdings keine Banknoten, die größer waren als 1.000 Dinar. Der Bankbeamte sah sich den Scheck an, griff in eine Kiste, holte ein abgepacktes Bündel von 100 Banknoten zu 1.000 Dinar heraus, warf es uns zu und grinste. Willst du nachzählen? Rübchen, die eine große Affinität zu Geld hatte, war geschockt. Andererseits war das hier etwas für ihre Schatzkiste. Rübchen schleppte damals immer eine Schatzkiste mit Währungen der unterschiedlichsten Länder mit sich herum. Und hier konnte sie viele bunte Scheine bekommen. 10er, 20er, 50er, das sah schon ganz schön groß aus. Aber auch 100er, 200er und sogar einen 1.000er. Aha, so einen großen Schein hatte sie bisher nur aus Italien. Das ist übrigens ein Phänomen, das die Wirtschaftswissenschaft unter dem Begriff Geldillusion kennt. Am nächsten Tag brachte uns das Kastel zu den Postojinska Jama, den schönsten Tropfsteinhöhlen Europas. Der Eintritt betrug dort, Achtung, 20 D-Mark. Ja, das stand sogar wirklich in D-Mark an. Und auch die Eintrittskarten wiesen den Preis ausschließlich in D-Mark aus. Am Schalter war ein Aushang für die jugoslawischen Tagespreise. Und kurz bevor der Schalter geöffnet wurde, schaute der Beamte in die Zeitung, um die Wechselkurse zu betrachten, und erhöhte dementsprechend den Preis auf heute 12.730 Dinar. Ja, Rübchen hatte übrigens inzwischen beschlossen, wenn wir schon einmal hier sind, könnten wir auch noch ans Mittelmeer fahren. Ist ja nicht so weit. Das östliche Mittelmeer, die Adria, die kannte sie schon vom Urlaub im Herbst, wo wir unter anderem in Venedig waren, wir beide. Diesmal kamen wir nach Rijeka. Und da wir schon mal da waren, fuhren wir gemütlich die Adria entlang. Besonders nett war eine Übernachtung in dem kleinen Städtchen Schibenik. Damals waren die meisten Jugoslawen, die unterwegs waren, mit Bussen auf Tour. Die Busse, Fernbusse, fahren eine bestimmte Strecke entlang. Allerdings nur vielleicht ein oder zweimal am Tag. Und die Haltestelle ist immer sinnvollerweise immer in einer Gostilna, also in der Gaststätte. Der Bus hupt auf der kurvenreichen Adriastraße ständig, sodass man schon 10 Minuten vor der Ankunft hört. Die Fahrgäste sitzen noch in der Gostilna und wenn sie das Huben des Busses hören, dann bezahlen sie, gehen noch rasch zur Toilette und dann heraus zum Bus. Auf diese Weise sind auch 2 oder mehr Stunden Verspätung locker zu ertragen. Und genau gegenüber einer solchen Gostilna mit Haltestelle hielten wir an. Und zwar an der Fernbusstation Schibenik. Wir begaben uns in die Gostilna, aßen dort, tranken etwas, verbrachten den Abend, nutzten die Toiletten. Denn den Luxus einer Toilette bot das Kastel nicht. Am nächsten Morgen gingen wir wieder zum Frühstück in die Gostilna. Die Wirtin, die schon entdeckt hatte, dass wir im Kastel wohnten, schmunzelte und sagte uns: »Ich habe euch schon mal frische Handtücher in die Toilette gehängt. Wow, das war ein super Service.« Wir nutzten die Fahrten, um unter anderem Karten zu spielen, Mau Mau oder Schnauz. Das Kastel kannte die Strecke alleine, da musste ich nicht so aufpassen. Und auf diese Art kamen wir irgendwie nach Dubrovnik. Hier war es toll. Es war ja nun erst Ende März, Anfang April und die ganze Gegend, die klang ungeheuer südlich, denn die Zikaden lärmten und es war schon tolles, mildes Wetter. Ja, und weil noch ziemlich viel von den Osterferien übrig war, machte ich mir so meine Gedanken. Am nächsten Tag war der 1. April. Wenn wir jetzt weiter wollten, mussten wir von der kurzweiligen Adriastraße weg ins langweilige Gebirge. Würde Rübchen diese lange Tour klaglos überstehen? Mir kam da ein Gedanke. Schließlich war ja der 1. April. Und so sagte ich ihr, hier in der Nähe sei das Kosovo. Dort lebten die Bizyklopen. Wie, du weißt nicht, was Bizyklopen sind? Nun, die haben, wie alle Zyklopen, nur ein Auge mitten in der Stirn. Allerdings in jedem Kopf. Bizyklopen haben bekanntlich 2 Köpfe. Herr Kohlrübchen war begeistert, dort wollte sie hin, selbst wenn die Strecke noch so weit sei. Also ging es am nächsten Morgen los. Mein Ziel war es, Albanien zu umfahren und irgendwann über Mazedonien vielleicht nach Griechenland zu kommen. Der griechische Norden, Thessaloniki, müsste schön warm sein und durchaus erreichbar. Man muss bei den Entfernungen aber berücksichtigen, wir fuhren keine Autobahnen. Es gab ja auch keine. Meist fuhren wir auch keine durchgehenden Landstraßen, sondern kleine, enge Straßen über viele Pässe. Und so fuhr das Kastel dahin und Rübchen hielt von Mittag an Ausschau nach den Bizyklopen. Ich versuchte die Straße nahe der albanischen Grenze nach Petsch zu nehmen. Es war ein ganz extrem merkwürdiger Tag, ein unheimlicher. Und wir sahen keinerlei andere Fahrzeuge. Plötzlich lag ein totes Pferd mitten auf der Straße. Wir stiegen aus. Das Pferd war offensichtlich erschossen worden. Uns wurde merkwürdig zumute. Wir fuhren weiter. Zunächst war die Straße passierbar, an der Seite geräumter Schnee vom Winter, mindestens 1 Meter hoch. Doch plötzlich Ende des Räumens. Hoher Schnee, kein Durchkommen. Das war vor allem problematisch, weil ich ausgerechnet hatte, dass das Benzin bis Petschlock erreicht. Aber jetzt, ich sah auf die Karte. Wenn man ein Stück zurückfuhr und dann nach Osten, konnte man in gut 100 Kilometer den Ort Rojaje erreichen. Bis dahin müsste das Benzin auf jeden Fall noch reichen. Also wenn ich immer im wirtschaftlichsten Bereich fahren würde, im vierten Gang mit 60 Kilometer. Ob das machbar wäre? Wir mussten es versuchen. Also nach Rojaje. Schon von Weitem war eine Rauchsäule zu erkennen. Wir kamen näher. Oh nein, das, was da ausgebrannt war, wovon nur noch rauchende Trümmer standen, war die Tankstelle. Längst war nicht mehr die Entdeckung der Bizykloben unser Hauptthema. Ich sah erneut auf der Karte nach. Nein, kein anderer Ort war in erreichbarer Entfernung. Allerdings gab es am anderen Ende des Ortes eine Straßeneinmündung. An solchen Stellen sind mitunter Tankstellen. Ich fuhr dorthin. Ha, tatsächlich eine Tankstelle. Panzer vor der Tankstelle. Scharfschützen hinter Sandsäcken auf dem Dach der Tankstelle. Ich fuhr hinein, erkundigte mich bei den Soldaten. Nein, die Tankstelle sei für heute geschlossen. Doch, morgen würde sie wieder im Schutz der Volksarmee eröffnen. Also eine Nacht in Rojaje. Wir suchten einen Platz zum Übernachten. Ach, dort war ja eine Gostilna. Wir parkten. Die Leute sahen uns irgendwie feindselig an. Wir gingen in die Gostilna. Rübschen bestellte sich Pommes und eine Limo, ich mir ein Bier. Rübe ging zur Toilette und kam bleich zurück. Papa, guck mal! Ich ging hin. In der Tat, es war unbenutzbar. Eine gelbe, stinkende Flüssigkeit stand in dem ganzen Raum vielleicht 2-3 Zentimeter hoch. Ich ging zum Tisch zurück. Einige Typen standen jetzt um unsere Plätze. Sie hielten Billardstöcke in den Händen. Rübchen sah furchtsam und eingeschüchtert da. Der Wirt kam jetzt und brachte die Pommes. Er leerte den Teller vor Rübe auf dem Tisch aus. Die ganzen Pommes auf dem blanken Tisch. Dann schüttete er die Limo darüber und fragte mit höhnischen Grinsen, Ketchup? Die Kerle, die da rumstanden, lachten und begannen, die Kös im Takt in ihre Hand zu schlagen. Ich warf einen Geldschein auf den Tisch und rannte mit dem entsetzten Rübschen nach draußen. Als wir das Castle erreichen, flogen erste Steine in unsere Richtung. Ich fuhr los, nur wohin? Den Ort verlassen ging nicht, wir brauchten Benzin. Das gab es nur hier und leider erst morgen wieder. Rübscht starrte mich entsetzt an. Kleine, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder wir fahren bergauf, sagte ich ihr, solange das Benzin reicht, übernachten dort und rollen morgen ohne Benzin das Gebirge herunter bis zur Tankstelle. Wenn die Kerle hier uns aber heute Nacht dort überfallen, sind wir schutzlos. Wir können nicht mal mehr fliehen, haben wir kein Benzin. Oder wir fahren zum Ortsende. Dort ist ein Militärlager. Die Soldaten sind stärker als der Pöbel. Die können uns schützen. Die kleine Rübe überlegte nur kurz. Sie war pazifistisch erzogen worden. Ihre Antwort war klar. Nicht zu den Soldaten. Ehrlich gesagt, mir wäre die andere Lösung lieber gewesen. Aber unsere Vereinbarung war klar. Ich lege die vertretbaren Alternativen dar und Rübschen entscheidet. Also fuhren wir langsam ins Gebirge hoch. Nach etwa 15 Kilometern, wir hatten offensichtlich noch etwas Treibstoff, fand ich eine Stelle, die zum Übernachten geeignet war. Wenn hier nur nicht auch solche Blödmänner auftauchten, dachte ich mir. Wir waren offensichtlich in den kosovarisch-serbischen Konflikt geraten, der damals bei uns überhaupt noch nicht bekannt war. Und vermutlich konnten diese hinterweltnerischen Kosovaren nicht zwischen serbischen Besatzern und anderen Ausländern unterscheiden. Am nächsten Tag, ich ließ es mir nicht nehmen, beim Frühstück mit Rübchen den 10. Geburtstag des Vereins für Stifografie zu feiern. Schließlich war der 2. April 1983. Und diese Feier war für die kleine Rübe natürlich ein guter Kontrapunkt zu den Ereignissen am Vorabend. Es gab unter anderem Marmelade aus der Tube, mit der ich eine 10 aufs Brot schrieb und das Vereinsemblem dazu. Ja, und dann gelangten wir wieder zum Ort des Schreckens zurück, nach Rožaja. Die Tankstelle war tatsächlich geöffnet. Wir waren natürlich die einzigen Kunden. Der Tankwart bediente uns. Was blieb ihm auch übrig? Ein Soldat mit einem Schnellfeuergewehr im Anschlag stand neben ihm und überwachte die Szene. Als wir Benzin gefasst hatten, ging es nichts wie weg. Unterwegs erklärte ich dann der Rübe, was es heißt, jemanden in den April zu schicken und dass wir die Bizykloben wohl nie finden würden. Stattdessen hatten wir den Kosovo-Konflikt entdeckt. Gegen Mittag erreichten wir Skopje, wo ich einige Weihnachtsmänner erstand. Eigentlich wollte ich Rübchen am bevorstehenden Osterfest Eier und Hasen verstecken. Aber Weihnachtsmänner täten es natürlich auch. Was anderes gab es hier nicht. Am Abend waren wir dann auf einem herrlichen Campingplatz in Nordgriechenland auf der Kalkidike nahe Thessaloniki und erholten uns von unserem Abenteuer. Aber eine Anekdote dieser Reise möchte ich abschließend noch schildern. Sie spielt weit im Landesinneren Griechenlands. Ich wollte einmal mehr eine meiner geliebten Abkürzungen über möglichst kleine Straßen machen. Leider ergab es sich, dass wir in einem kleinen, abgelegenen Ort absolut nicht mehr wussten, wo es weiterging. Das war lange bevor es Navis gab. Und es war eine wirklich abgelegene Gegend, also eine, wo nicht unbedingt jeden Tag ein Auto vorbeikommt. Ich fragte also einen Mann nach dem Weg und er gab mir Auskunft. Ich bedankte mich und wir fuhren weiter. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Tipp für dich. Frage, wenn du mit dem Auto unterwegs bist, niemals einen Eseltreiber nach dem Weg. Denn dieser Mann, bei dem ich mich erkundigt hatte, war tatsächlich mit zwei Eseln unterwegs und er beschrieb mir den aus seiner Sicht und der seiner vierbeinigen Begleiter gangbaren Weg. Nach einiger Zeit, Asphalt oder Fahrlaster gab es natürlich hier nicht, es handelt sich um eine sogenannte Naturstraße, manchmal auch als nicht staubfreie Straße bezeichnet, lagen Steine auf der Straße, also ziemlich große Steine, so mehr als ein halber Meter Durchmesser. Ein Esel passt da bequem dran vorbei. Aber mit dem Kastel musst du schon mit zwei Rädern an der Seitenwand des Hohlwegs hoch, um daran vorbeizukommen und dabei aufpassen, dass das Kastel nicht umgibt. Dann kam eine Weggabelung. Wohin jetzt? Ich stieg aus. Es gab Reifenspuren eines einzigen Fahrzeugs nach links. Also immerhin ein Fahrzeug musste hier in den letzten 8 Tagen, solange hat es nicht geregnet und seitdem nur eine einzige Fahrzeugspur, vorbeigekommen sein. Ich fuhr also nach links. Dort ist immerhin schon mal einer gefahren. Ja, nach 2 Kilometern sahen wir das Fahrzeug vor einem Gehöft stehen. Aha, ein Land Rover. Ich wollte aussteigen und mich nach dem Weg erkundigen. Dann kamen 2 riesige Zähne fletschende Hunde laut bellend angerannt. Ich sprang ins Kastel, das weite Suchen, zunächst noch von den Ködern verfolgt. Dann kommt so etwas wie eine riesige, vielleicht 200 Meter hohe Sanddüne, ein Berg aus Sand, eine Fahrspur an der Seite, nur nicht bremsen, nicht stecken bleiben, hoffentlich gerät das alles nicht ins Rutschen. Uff, auch das war überstanden. Schließlich fuhren wir über eine riesige Wiese. Ich fuhr weiter. Also auf Wiesen kann das Kastel viel besser fahren als in Sanddünen. Da hinten ein Dorf. Ich hielt darauf zu. Doch kurz vor dem Dorf ein Bach mit Steilufer. Da hinten im Ort sind Leute an einer Baustelle. Sie lachen laut, als sie sehen, von wo ein Auto kommt. Das hat es hier noch nicht gegeben. Aber sie sind äußerst hilfsbereit, legen 2 Bohlen über den Bach. Ja, das müsste klappen. Nee, ich schieb's noch 2 Zentimeter nach links. Ja, Und dann überquert das Kastel auf den beiden Bohlen den Bach. Wir atmeten beide auf und schworen uns niemals mehr einen Eselstreiber nach dem Weg zu fragen. Im weiteren Verlauf kamen wir auch noch nach Athen und auf den Peloponnes, bevor wir uns wieder in die Heimat aufmachten. Nach etwa der halben Strecke in Nisch, nahe der serbisch-bulgarischen Grenze, kamen wir erstmals wieder an ein benutzbares Telefonzelle. Wir riefen Rübschens Mutter an. Eleonore war überrascht und höchst erfreut, von uns zu hören, nach über 2 Wochen. Erstaunt war sie, als sie hörte, dass wir in Nisch seien. »Was, da unten seid ihr?« »Wieso?« sagte Rübschen. »Wir sind doch schon fast wieder zurück.« Solche Art waren unsere Urlaube mit dem tollen Kastel.